ARD.
Herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Die schönsten und wundervollsten und bescheuertsten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Zeit. Das ist unser Podcast. Das war einmal der Inhalt und ich bin Sina Kürz und du?
Ich bin Elias Roth. Hallo zusammen. Ja, jetzt wissen wir alles, dann können wir aufhören.
Ja.
Was Bescheuertes hast du diese Woche?
Ich habe mich sehr gefreut, weil ich kann dir gleich erzählen, ob deine Persönlichkeit auf dem Mars gewünscht sein wird oder nicht.
Wurde eine Umfrage unter Marsianern gemacht, wollen wir den hier haben?
Wollen wir den erst hier haben? Verraten wir in einem späteren Teil dieses Podcasts.
Ich habe diese Woche eine aktuelle Studie gelesen über Forschungsfunde aus der Kanalisation und dachte, oh cool, das ist spannend und eklig, aber es war gar nicht aus der Kanalisation, das war trotzdem cool, aber es war erstmal gleich ein Reinfall, weil ich das falsch verstanden hatte. Also in Auckland, in Neuseeland, da soll die Kanalisation erneuert werden. Und die haben dazu zwei gigantische vertikale Schächte ausgehoben, 30 Meter Durchmesser, 40 Meter tief. Also ein Riesenschwimmbecken. Sehr, sehr tiefes Schwimmbecken.
Aber als Kanalisation, also bei Kanalisation, ich denke dann irgendwie mal an Ninja Turtles, da haben die doch gelebt, oder? Dass da so Wasser, das ist da, wo das Wasser abfließt und dann irgendwann in der Kläranlage.
Rohre unter der Erde, genau. Und um an die Rohre ranzukommen, um an ganz besondere Rohre ranzukommen, nämlich die das Abwasser aus dem Stadtzentrum zur Kläranlage leiten, haben sie diese Riesenlöcher gegraben. Und dabei wurde zufällig mit ausgebaggert ein uraltes Muschelbett mit Fossilien drin. Und das ist nicht nur uralt, sondern das, was sie da gefunden haben, ist einfach der krasseste und vielfältigste und reichste Fossilienfund ever aus dem mittleren Pliozän.
Was ist ein Muschelbett? Ein Muschelbett?
Stell es dir vor als ein Bett mit Muscheln.
Also ein Bett, wie im Schlafzimmer steht? Ich weiß nicht, wann das Pleiozän ist. Ich weiß nicht, wann das war. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir hier irgendwie ein antikes Schmuckstück, ein Bett, wo die Leute da aus Atlantis, wie vielleicht Betten in Atlantis waren oder so gefunden wurden, ja? Sondern ja. Ein Muschelbett ist irgendwie sowas wie eine Sandbank, die mit Muscheln belegt war.
Okay. Also es ist ein Bett im Sinne von, da liegt was drin und also das ist eine Schicht mit Muscheln. So.
Ja, ja.
Es ist nicht König Tritons geheimes Amüsiergemach, wo er ein reich mit Muscheln verziertes Bett hat für Afterwork.
Ja, genau. Okay.
Der Pliozän ist ungefähr vor 3 Millionen Jahren gewesen. PaläontologInnen vor Ort sagen jetzt, dass wir hier die Kanalisation aufgebuddelt haben und diese Muscheln gefunden haben. Das ist ein Goldfund direkt vor der Haustür, weil es so reichhaltig ist. Und sie haben gleich berichtet im New Zealand Journal of Geology and Geophysics. Denn unter anderem sind in dem ganzen Gerümpel mindestens 10 neue Spezies.
10 neue Spezies?
Die man noch nicht kennt.
Das ist wahrscheinlich eine Menge, oder? Und wenn sie auch noch sagen, es wäre, vor allem 40 Meter klingt jetzt auch nicht, als wäre es nicht, also es klingt nicht so krass tief, finde ich, ne? Und war das dann irgendwo?
Ich möchte das nicht ausbuddeln müssen. Nee. Ich hab mal 1 Meter tief im Garten gegraben. Also immer wenn im Krimi so ist, Leute müssen eine Leiche verschwinden lassen, dann haben die so einen kleinen Klappspaten oder mit den Händen im Wald. Denke ich, never ever, wenn da noch Wurzeln sind und so. Selbst wenn da keine Wurzeln sind, wenn das lockeres Erdreich ist, ein Kubikmeter ist viel.
Ja. Das würde mich auch vor jedem Mord abhalten, der Gedanke daran, dass ich danach so ein Loch buddeln muss. Okay, aber ja, 40 Meter klingt nicht so viel und 10 neue Spezies sind entdeckt worden. Ja. Aber du hast eben gesagt Pliozän, ich sag's, ist richtig? Pliozän?
Pliozän, aber ich bin jetzt auch kein Pliozänologe.
Aber 3 Millionen
du
Jahre.
Du verwechselst es vielleicht mit dem Pleistozän,
ja,
kann das
genau
sein?
Deswegen das ist ich Pliozän was mit, ja gesagt. War das dazwischen, zwischen Pliozän und Pleistozän? Das war auch nur, das
nächste
musst du nicht
Frage
beantworten. Ja, das war wirklich ein schlechter Gag.
Ich weiß nicht, wann Pleistozän ist, aber das war doch Eiszeit.
Aber was hat denn da so gelebt im Pliozän? Worauf muss ich mich einstellen? Muss ich mich auf Wassertiere einstellen? Auf Dinosaurier? Oder sind wir beim Mammut? Das sind die Tierarten, die ich in der Geschichte der Erde zuordnen könnte.
Das geheime Codewort Muschelbett gibt dir einen leichten Hinweis. Okay. Und ich gebe dir noch einen, sie haben keine Betten gefunden.
Okay, alles klar. Okay, gut, das reicht mir schon.
Es ist da was, ja, also die Geschichte ist insofern außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob 40 Meter tief sind. Ich habe jetzt noch nie 40 Meter tief gebuddelt, aber tief in die Erde, direkt nach unten. Ich glaube, das ist schon tief. Und als sie jetzt gemerkt haben, oha, das ist jetzt nicht nur Dreck für die Kippe, was wir aus der Erde holen, da haben die Bescheid gesagt. Erstmal. Und das ist doch toll. Das ist nicht selbstverständlich für Menschen aus dem Baugewerbe. Hier bei mir vor der Haustür wird Glasfaser verlegt. Und die Bürgersteige sehen jetzt aus wie Scheiße. Also Bochum wird Glasfaserstadt zu dem Preis, dass jetzt es leider nicht mehr so geil ist für Kinderwägen und Rollstühle, weil einfach die hinterletzten Clerks hier den Boden bearbeiten.
Ich finde deine Dankbarkeit so wundervoll, dass du das so wertschätzt, dass diese Leute aus dem Baugewerbe sich dann beim heimischen Archäologiezentrum gemeldet haben. Und stell mir gerade vor, wie bei dir vor der Haustür jede Menge Protosaurierknochen liegen und alles irgendwie zusammengematscht, weil es den Leuten scheißegal ist. Hauptsache, die Grube wird ausgelegt. Das stelle ich mir gerade vor.
Das sind dann also, die haben das aufgeschüttet. Die haben so eine Koppel genommen und da einfach so einen großen Berg aufgeschüttet und da ist ein Paläontologe hin. Und es wurde nicht näher erläutert, auch zahlreiche Hobby-Paläontologen. Und noch, die Stadtwerke, die da gegraben haben, die haben Geld locker gemacht für zwei Studierende, die 6 Monate lang in Teilzeit da rumgewühlt haben. Also auch das ist Wissenschaft, liebe Leute. Ne? Ich habe auch manchmal gedacht, während meiner Promotion, ich stehe knietief in der Kanalisation der Mathematik. Aber einer muss es machen.
Aber da findet man immer einen Hiwi, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und diese Suchbemühungen, dass die da mit vielen Leuten gesucht und gewühlt haben, die haben Früchte getragen, beziehungsweise Steine in dem Fall. Die haben gefunden, die Profis haben 300.000 identifizierbare Fossilien gefunden und die Amateure noch weitere 50.000 dazu.
Wie lange haben die da mit dem Pinsel? Ja. 350.000 Fossilien.
Mhm. Und zwei interessante Sachen.
Du sagst jetzt, was es ist. Ne? Also es ist ein Muschelbett, das haben wir jetzt schon mehrfach erörtert, aber sind das so Ammoniten oder, ja, sag mal.
Was sind Ammoniten? Ist das eine Religion? Oder?
Nee, heißt es nicht so? Ammonit? Ammonit? Ein Ammonit. Ein Ammonit? Diese schneckenförmigen, diese spiralförmigen Dinger.
Ich habe 10 Jahre lang unter den Ammoniten gelebt.
Es heißt doch Ammonit. Ich gucke jetzt, es heißt doch Ammonit.
Guck mal nach. In der Zeit erzähle ich dir, was die da gefunden haben. Mit dem Disclaimer, dass ich nicht weiß, ob das stimmt. Sie haben Bartenwalwirbel gefunden, einen abgebrochenen Pottwalzahn, Zahnplatten von Adlerrochen, die Wirbelsäule oder Stachel, das habe ich nicht übersetzen können, eines ausgestorbenen Sägehais, Zähne vom weißen Hai und haufenweise Muscheln und Schnecken. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, weil ich bin kein Geologe und ich bin auch nicht Biologe und das Paper war der Horror. Also ich habe selten etwas so mühsam gelesen. Das waren nur Fachbegriffe, nur. Also intertidale Felsküsten, Gastropoden, flache, subtidale Weichsedimentebenen, Foraminiferen, die in grobkörnigen Schieferablagerungen kodominant sind. Wahrscheinlich wird auch alles falsch übersetzt. Ich habe auch nicht für alles eine Übersetzung gefunden. Zum Beispiel gab es einen Placostylus oder auf Englisch Flax Snail. Da dachte ich, okay, eine Flachsschnecke.
Ja, hätte ich auch so übersetzt. Ne? Die heimische Flachsschnecke.
Ja. Da dachte ich, guck mal, ob es die gibt. Hab die im Internet gesucht und alles, was ich gefunden habe, war eine Blätterteich-Lachsschnecke. Ich glaube nicht, dass die da gefunden haben und wenn, würde ich sie nicht probieren.
Ich finde es super, dass du über Artenreichtum im Muschelbett sprichst. Ich habe mich auch mit Artenreichtum diese Woche beschäftigt und zwar, kennst du die Stunde der Wintervögel, Ineas? Das ist das Erste, woran ich denken musste. Das kennst du nicht?
Nein, das kenne ich nicht, aber es klingt wie was man Kindern erzählt.
Die Stunde der Wintervögel vom Nabu kennst du nicht? Okay, da bin ich wirklich ein Nerd.
Komm lieber rein, die Stunde der Wintervögel naht. Niemand darf mehr auf der Straße sein in der Stunde der Wintervögel.
Okay, vergiss es. Okay, okay, beruhig dich. Die Stunde der Wintervögel, okay, vielleicht kennt es ja wirklich niemand außer mir und die Wintervögel halt. Die Stunde der Wintervögel ist so eine Aktion, die immer in den Wintermonaten im Januar oder so läuft vom NABU, wo die Bürgerinnen und Bürger angehalten sind, die heimischen Vögel im Garten zu zählen. Kannst du dich eine Stunde Fenster setzen mit einem Tee oder einem Kakao und dann kannst du zählen, eine Amsel, zwei Amseln, eine Elster, ein Eichelhäher, was auch immer da draußen rumfliegt. Und so kann man
viel mehr Vielfalt haben wir ja nicht mehr im normalen Garten. Ne?
Genau, das war's. Ne? Ein paar Halsbandsittiche sind plötzlich auch da, kann man auch zählen. Die heimischen Wintervögel halt. Genau, also das ist eine, ich weiß nicht, ob es wirklich die Methode ist, um die Biodiversität irgendwie nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Oder ob es einfach eine schöne Art von Wissenschaftskommunikation ist, um Leute auf die heimische Vogelwelt aufmerksam zu machen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll um Biodiversität gehen und wie man denn Biodiversität messen kann. Und eine Molekularökologin hat eine fantastische Methode ausprobiert, nämlich mit Wattestäbchen. Biodiversität mit Wattestäbchen messen. Und zwar die Grundlage ist, dass ja in der Luft immer auch geringe vielleicht oder auch mehr oder weniger geringe DNA-Mengen von Tieren zu finden sind. Und dann hat sie sich gedacht, okay, wenn man das so in der Luft finden kann, vielleicht lagert sich das auch irgendwo ab. Vielleicht setzen sich diese DNA-Reste auch irgendwo an Blättern zum Beispiel ab. Und dann haben sie es probiert, sind mit einem Forscherteam nach Uganda in den Regenwald geflogen und haben mit vier.
Weil man das nicht im Garten machen konnte hier bei uns. Hier gibt es keine DNA oder was? Amsel-DNA.
Die wollen ja nicht den Zahlen der Stunde der Wintervögel jetzt irgendwie da
widersprechen.
Reincrashen, genau. Deswegen ging es nach, ich weiß nicht, warum es nach Uganda ging, aber sie wollten auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall mehr als nur Amseln und Elstern. Die haben in Uganda mit 24 Wattestäbchen 3 Minuten lang Blätter abgetupft und haben es einfach mal ausprobiert und haben nicht viel erwartet. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt wirklich.
Hätte ich auch nicht.
Nicht nur deswegen wahrscheinlich nach Uganda geflogen, aber egal. Auch schon allein beim Regenwald ist es ja so heiß und feucht, ne? Also da wird DNA-Struktur vielleicht auch schnell gekillt. Aber mit diesen 24 Wattestäbchen haben sie 50 Säugetier- und Vogelarten nachweisen können und einen Frosch. So stand es in dem Spektrum-Artikel, was ich ganz süß fand. Das heißt, also jedes Stäbchen hat durchschnittlich 8 Tierarten registriert. Einfach nur durch 3 Minuten am Blatt abtupfen. Und das ist
krass.
Das ist echt viel anscheinend. Also sie sind total begeistert, weil es ist eine super Methode, um jetzt zum Beispiel im ugandischen Regenwald, in dem Gebiet, wo die waren, ein bisschen mehr Info über Biodiversität oder vielleicht auch fehlende Biodiversität, wenn irgendwelche Tierarten mal wieder aussterben, ne, kann man das vielleicht auch messen. Also du hast sozusagen mit dem Wattestäbchen, du tupfst die Excel-Tabelle am Blatt ab sozusagen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ich hätte tatsächlich das viel mehr erwartet. Ich hätte gedacht, boah, DNA ist sehr klein. Wir sammeln jetzt ja nicht, wir tupfen nicht ab und sagen, wir suchen Amselcode oder sowas. Sondern DNA ist wirklich sehr klein und es gibt sehr viele Tiere. Und weißt, was du alles findest. Und wenn du versuchst, das Gepansche da zu sequenzieren, dann wirst du wahrscheinlich jedes Tier, Ameisen, Mikroben, ne? Also
war
da wirst du alle möglichen.
Ja, war wahrscheinlich auch dabei. Aber ich meine, ich bin keine Biologin und wenn die da hingeflogen sind und sagen, sie haben nicht viel erwartet bei diesem Test und finden dann aber, ja, über. Ich meine, was soll ich dir jetzt auch sagen, wenn du gerade erzählt hast, die haben im Muschelbett 350.000 verschiedene Urzeittiere entdeckt, dann kann das Wattestäbchen leider nicht mithalten mit deiner 40 Meter
Exemplare, von eben, sorry. Nicht verschiedene Spezies. Ja.
Okay, ja gut, Exemplare.
Teile.
Aber trotzdem.
Da kannst du wahrscheinlich einmal mit Spaten in die Erde in deinem Garten hast du auch 350.000 Ameisen oder so.
Also. Ist ein großes metallisches Wattestäbchen, mit dem man dann arbeitet.
Ich frage mich, wie die das beantragt haben. Wenn das nämlich genauso war, wie du erzählt hast, schreiben sie dann ihren Forschungsproposal. Wir erwarten nicht viel, hätten aber gerne Geld für eine Packung Wattestäbchen vom Drogeriemarkt und noch 3 First-Class-Tickets nach Uganda.
Ja, klar. Ich weiß nicht, ob es so war.
Sagt die DFG, na klar, alles easy.
Genau, unterschrieben, viel Spaß. Wir werfen die Forschungsgelder aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass sie nur aus dem Grund nach Uganda geflogen sind, sondern wahrscheinlich auch einfach mal.
Die hat noch Verwandte da.
Ja, es einfach mal so getestet haben damit. Aber ich fand es ganz cool, vor allem, weil man einfach Wattestäbchen genommen hat und ich dann wieder darüber nachgedacht habe, wie oft es passiert, dass in der Forschung irgendwelche Dinge zweckentfremdet werden. Und dann habe ich mal recherchiert und eine schöne Liste gefunden, die ich dir einfach nicht vorenthalten möchte, wie bestimmte Dinge in der Forschung genutzt werden, Gegenstände, die man eigentlich für was anderes nutzt. Also ich hatte einfach sehr viel Spaß. Ich frage mal
ganz leicht.
Das hat
schon mal jemand aufgelistet, ja? Mach mal.
Ja, es hat schon mal jemand aufgelistet. Also es fängt so mit so simplen Sachen an wie einem Teesieb, was dafür genutzt wurde, um Ameisenkolonien zu trennen, sodass die immer noch miteinander kommunizieren können. Gab auch dann eine Google-Bewertung für dieses Teesieb, dass es sich dafür unfassbar gut eignet, weil das war sozusagen der Auslöser, warum diese zweckentfremden Dinge gesammelt wurden. Auch sehr schön fand ich eine Biologin, die ein Flanellhemd mal bewertet hat, dass es sich ganz fabelhaft eignet, um in der Brusttasche Fledermäuse aufzubewahren, die sich anscheinend in dem Flanellhemd vorne unglaublich wohlfühlt. Das schön. Ist super süß. Auch gut finde ich eine Yogamatte als Unterlage, um an einem Fisch eine Operation durchzuführen. Denn das Material von der Yogamatte, das eignet sich wunderbar. Das kann man super sterilisieren, das kann man super reinigen. Ist einfach eine unglaublich gute Fläche für einen Fisch, nicht nur für einen Menschen.
Anders als eine Plastiktüte, ja.
Ja, wo er dann am Ende vielleicht reinkommen muss.
Ich weiß genau, du sitzt im Labor und denkst, ich brauche noch eine Yogamatte, aber vielleicht kann ich hier noch in meine Forschungsausgaben irgendwas finden. Warum die Plastiktüte für 2 Cent? Lass mich doch für 29 Euro die Yogamatte nehmen von diesem schönen Yoga-Influencer-Kanal.
Ja, aber es ist, also hast du das nicht auch, dass du dann irgendwie, ich weiß nicht, dass ich das bei meiner Bachelorarbeit auch hatte, dass ich dachte, okay, wie mache ich das am besten? Was könnte ich dafür nutzen? Was könnte ich dafür kaufen? Und ich dann auch wirklich internettechnisch aus dem Labor raus war, schon irgendwo im Baumarkt und Sachen gesucht habe, die dafür wahrscheinlich noch nie genutzt wurden. Also sowas passiert ja. Und mein Favorite, muss ich dir nennen, ein Tierforscher aus Großbritannien wollte Spinnen aus einer Höhle locken und dafür hat er genutzt einen Vibrator. Er hat die Spinnen aus der
Hilfe,
Höhle.
Erdbeben.
Ja, nee, also tatsächlich hat er, das hat er auch geschrieben, mit den 10 verschiedenen Vibrationsstufen konnte er auch unterschiedliche Beutetiere imitieren, um die Spinne aus der Höhle zu locken. Fand ich fantastisch.
Was ist denn ein Beutetier, oder ein Jäger, der sich eine Spinne reinzieht?
Ein Vogel? Ein Specht?
Vogel?
Ein Specht, der macht doch so klopfende Geräusche, vielleicht könnte das.
Ach so, ja.
Ist das erste, was mir
ansteht. Also,
Ahnung.
Wenn ich nächstes Mal für NABU arbeite und hier Vogelzählung mache und dann höre ich aus dem Nachbarhaus. ja, typisches Spechtgeräusch.
Ja, okay. Das ist wahrscheinlich nicht, aber gut.
Das finde sogar ich ein bisschen ekelhaft, das Thema, was ich jetzt habe. Dein Diabetesrisiko kann gesenkt werden durch eine Impfung mit lebenden Würmern.
Mhm, okay.
Willst du wissen, wie man das rausgefunden hat?
Also ich weiß schon erst bei der Frage, wie wichtig würde ich das machen? Egal, ja, wie hat man das rausgefunden?
Würdest du das machen?
Also ich könnte mich sozusagen mit Würmern impfen lassen, mit lebenden Würmern.
Ja.
Und dann könnte ich den Rest meines Lebens mich mit Schokolade vollstopfen. Und es hätte mein Diabetesrisiko wäre gering. Das ist bestimmt für manche Leute eine Überlegung wert. Aber ich glaube, ich skippe. Mit lebenden Würmern klingt doch erstmal, als wäre es einfach, du kriegst keinen Diabetes, aber eine andere Infektion. So klingt das.
So eine Wurminfektion ist auch nicht so ganz ohne. Sie haben das herausgefunden, weil sie es an Menschen getestet haben. Und es haben nicht alle Menschen bis zum Schluss mitgemacht, weil sie unter anderem zwischendurch hatten Durchfall, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Hunger, Magenkrämpfe.
Was? Ist das eine Studie von 1960 oder?
Nee, von jetzt.
Ach du Scheiße.
Von jetzt. Also sie haben tatsächlich Freiwillige genommen und gesagt, hier, du hast ein erhöhtes Diabetesrisiko. Also du hast so eine Insulinresistenz. Und jetzt kannst du hier Würmer haben und die nächsten 2 Jahre beobachten wir dich. Und gucken, wie sich dein Diabetesrisiko verändert. Und ich habe so einen Text über diese Studie gelesen, da stand dann drin, es gab diese Nebenwirkungen unter anderem und es haben deswegen auch viele Leute abgebrochen. Aber, immer das große Aber, man sollte es schon ganz lesen. Es ist manchmal nicht ganz leicht und macht auch keinen Spaß, siehe Sedimentbeschreibung über 10 DIN A4 Seiten. Aber im Kleingedruckten dieser Studie steht, es haben erstens nur ein paar mitgemacht, also geringer Stichprobenumfang. Es haben entsprechend auch nur ein paar aufgehört und sie haben vor allen Dingen aufgehört aus Gründen wie, sie sind krank geworden, nicht damit in Zusammenhang stehend, sie sind umgezogen, sie haben nicht mehr geantwortet, also einfach geghostet und die Abbrecherquote insgesamt war in allen Gruppen ähnlich, also auch in der Placebo-Gruppe. Das heißt, ich habe Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Verstopfung, offensichtlich hast du das mehr, vielleicht wegen anderem, aber auch Leute, die dachten, dass sie Würmer bekommen haben, aber keine Würmer hatten, hatten das. Also so schlimm kann es nicht sein.
Kannst du mir einmal sagen, wie der Ablauf ist? Also ja klar, es werden Studienteilnehmer gesucht, dann steht da ein DIN-A4-Blatt, was auf die zukommt, dann können die sich melden, dann werden die nochmal richtig gebrieft. Und wie kriegen die denn diese Würmer dann? Also werden die gespritzt? Und was sind das überhaupt für Würmer?
Es handelt sich um Hakenwürmer. Klingt schon besonders lecker. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, du bekommst ein Pad auf den Arm und die Larven wandern durch deinen Arm in dich rein.
Nein. Oh mein Gott. Hakenwurm klingt auch wie was, weswegen ich mit meinem Hund eigentlich zum Tierarzt gehe.
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, ich habe mich gefragt, wie kommt man darauf? Also ja, zu sagen, hier sind Leute, die unter Diabetesrisiko leiden, hinreichend Leidensdruck oder Geldmangel oder Abenteuerlust haben, zu sagen, ja klar, warum denn nicht? Gib sie mir, ne? Ich mache gerne mit. Geschenkt. Aber wie kommt man auf die Idee, dass das was bringen könnte?
Ja, genau.
Und das ist mega spannend. Nämlich, man weiß, dass in Ländern, in denen es viele Infektionen mit Hakenwürmern gibt, dass man dort seltener Diabetes findet. Und das ist ja durchaus clever, diesen Zusammenhang zu sehen und zu sagen, das müssen wir mal untersuchen. Und man weiß auch, wenn man Menschen entwurmt, eine Entwurmung kann zu einer Insulinresistenz führen.
Ach, echt?
Und es gibt die These, das wusste ich auch nicht, dass wir hier in den Industrieländern unsere Parasiten ja losgeworden sind, prima, aber als Quittung dafür bekommen wir jetzt leichter Diabetes.
Ach, das ist aber sehr krass, weil ich hätte jetzt erst gesagt, okay, komm, ja, nur weil die Leute jetzt weniger Diabetes haben und dafür mehr Hakenwürmer, also muss man ja nicht unbedingt zwanghaft da einen Zusammenhang drin sehen, aber wenn es wirklich einen Zusammenhang gibt, also wenn der dann auch vernünftig untersucht wird, weil wir haben das ja öfter, ne, dass da irgendwie Zusammenhänge erkannt werden, die überhaupt keinen Zusammenhang haben, nur weil sie gleichzeitig auftreten, aber wenn das wirklich so ist, ist das crazy.
Man hat das halt nur noch nicht untersucht, ob das wirklich am Menschen funktioniert mit, ich habe Wurm, daraus folgt, ich habe weniger Diabetes, also ob das richtig ist, und es wurde auch noch nicht untersucht, ob das eigentlich eine sinnvolle und sichere Behandlung ist, und deswegen jetzt diese Studie, wo gesagt wurde, oh, lass uns einfach mal testen, hier, ne?
Okay, was ist denn bei
Forschung,
denen, die nicht abgebrochen haben? Ist da denn irgendwas Gutes rausgekommen? Also was, vor allem frage ich mich, wie man das abbricht. Muss man da regelmäßig hin und kriegt regelmäßig so ein Pad auf die Haut? Um seine neuen Hakenwürmer einzuführen. Ah, es ist Freitag. Es wird wieder Zeit, mir ein paar neue Hakenwürmer reinzuhauen.
Die Dosis macht das Gift. Hier haben sie auch ein bisschen mit der Dosis rumexperimentiert und festgestellt, es ist nicht automatisch mehr Wurm gleich weniger Diabetes.
Okay.
Also sie haben schon rausgefunden, dass es da im ganz kleinen Vergleich, sie haben so zwei Dosen miteinander verglichen, die kleinere Dosis scheint besser zu wirken. Also, was haben sie festgestellt? Nach einem Jahr haben die Leute, die weiter dabei geblieben sind, tatsächlich weniger Risiko gehabt. Die hatten weniger Insulinresistenz und da haben sich ihre Werte verbessert. Und die Placebos hatten, nicht. Da ist es sogar schlechter geworden. Und das zeigt doch, prima, da sind wir doch gut auf dem richtigen Weg.
Okay.
Ja. Wenn wir an Diabetes denken. Und jetzt haben sie gesagt, okay Leute, die Studie ist jetzt zu Ende, schade. Zwei Jahre habt ihr jetzt eure Würmer gehabt, jetzt dürft ihr euch entscheiden. Möchtet ihr dieses Entwurmungsmedikament oder macht ihr noch ein Jahr weiter mit? Und bis auf einen haben sich alle entschieden, weiterzumachen.
Echt?
Ich finde das auch in Ordnung, wenn du irgendwie eine sinnvolle Kooperation hast. Also wenn du an der Uni eine Kooperation machst, am Ende des Projekts tötest du doch auch nicht deine Co-Autoren.
Das ist ein ganz toller Vergleich, Ineas. Ganz toller Vergleich. Ich hätte jetzt irgendwie an irgendeine Symbiose im Tierreich gedacht, wo diese ganzen Vögel immer auf dem Rücken von so einem Nilpferd sitzen. Aber du bist wieder mordend in deinen Gedanken in der Uni unterwegs. Auch gut. Ineas, bald ist es soweit, wir besiedeln den Mars.
Mit Hakenwürmern.
Ja, nee, nicht mit Hakenwürmern, mit Menschen. Okay, es ist bald nicht so weit. Aber wenn es irgendwann mal so weit ist, wen schicken wir hin? wenn wir die erste Marskolonie aufbauen wollen. Dazu wird ja tatsächlich viel geforscht. Ne? Du willst eine Gruppe von Menschen dahin schicken auf einen Planeten, wo nichts ist, nichts zu essen, keine Luft, kein Wasser. Du musst da keine Infrastruktur, kein Internet, nichts. Du musst eine Zivilisation aufbauen und vorher musst du halt planen, wie viele musst du da hinschicken. Kannst ja auch nicht immer weiter Leute hinschicken. Ne? Es gibt ja immer nur geringe Zeitfenster, in denen du Leute zum Mars schicken kannst. Am besten vorher so gut wie möglich geplant, weil Try and Error ist bei Mars-Zivilisation vielleicht nicht so nett. Genau, und deswegen gibt es zu sowas Simulationen, was ich ganz fantastisch finde. Es ist ein
Computersimulation oder so mit echten Menschen als Test?
Nee, eine Computersimulation. Also es stimmt, man kann ja auch echt simulieren, aber nee, hier geht es um eine Computersimulation. Und diese Ergebnisse, die wurden jetzt in einem Paper, in einem Preprint, um es genau zu sagen, veröffentlicht. Und da ist das Ergebnis, was die Größe der Menschengruppe angeht, 22 Leute wären eine Größe, wären die Mindestgröße, die man bräuchte, um eine stabile Kolonie über ungefähr 30 Jahre aufbauen zu können. Also die haben eine Simulation 22. gestartet, haben geguckt, wie viele Leute, haben so ein paar Vorfaktoren gehabt, wie zum Beispiel das Wasser und Luft, ne? Das kann man ja recyceln, das sehen wir an der ISS, an der Internationalen Raumstation auch. Ne? Haben dann aber gesagt, okay, Essen wird immer mal wieder geliefert, so, haben sich orientiert, pro Woche hat die NASA ein Statement, braucht ein Astronaut 10,5 Kilo Essen. Also an solchen Größen haben die sich dann orientiert. Und das sind sozusagen die Vorfaktoren, mit der sie dann diese Simulation 28 Erdenjahre haben laufen lassen. Und haben gesehen, 22.
Für den Zeitraum, also sie haben nicht seit 28 Erdenjahren diese Simulation laufen lassen, sondern für 28.
Ja, das könnte verwirren. Nein, alle, die Siedler gespielt haben oder Sims oder so, wissen, es gibt bei jeder Simulation einen Button, den du drückst, wo die Zeit viel, viel schneller geht. Wenn du alles fertig hast und nicht mehr lange warten willst, dann gehst du halt schnell in die Zukunft. So haben die es gemacht. Und so haben sie es auch in dieser Simulation gemacht. Und was ich sehr spannend fand, sie haben nicht nur die Größe der Menschen, die Größe der Menschengruppe, also wie viele Menschen wir brauchen, angeschaut, sondern auch vier Persönlichkeitstypen ausgewählt und geschaut, wie die so klarkommen.
Ich bin gespannt.
Ja, ich stell dir die vier.
Arschloch, Narzisst, Psychopath.
22 davon reichen.
Welche gibt's noch? Sonst kenne ich keinen.
Genau, also es gab gar nicht so viel Unangenehme. Es gab die Agreeables, also kannst ja vielleicht ein bisschen
Ja-Sager
setzen. Genau, das sind die
Luschis.
Die sind wenig kompetitiv, also die sind auch kaum aggressiv und die brauchen auch keine strenge Routine, um klarzukommen. Die sind eigentlich kommen eigentlich sehr gut klar, egal in welcher Situation. Dann gab es die Socials, sind Leute, die irgendwie sehr viel soziale Interaktion brauchen, extrovertiert sind. Die sind auch so mittelkompetitiv, könnte man sagen. Dann gab es die Reactives, die sich auch sehr an zwischenmenschlichen Sachen orientieren, auch so mittelkompetitiv. Und dann gab es noch die Neurotiker. Die Neurotiker sind sehr kompetitiv und die können gar nicht gut mit Langeweile oder Routineänderungen. Und das Ergebnis, die Neurotiker sind nicht so gut in der Gruppe. Ich will mal nicht so gern mit auf dem Mars haben. Komisch, das klang ja so sympathisch. Wir wären nicht gern in der Gruppe mit 20 Neurotikern, die alle sehr wettbewerbgeil sind und überhaupt nicht damit klarkommen, wenn sich irgendwelche Strukturen ändern. Na gut, genau. Die Agreeables, die Luschen, die, wie du sie genannt hast, waren die Winner übrigens. Also mit denen hat es am besten geklappt. Die sind mit jeder Katastrophe gut klargekommen, die Neurotiker nicht.
Tja, jetzt musst du nur noch diese Persönlichkeitstypen mappen auf Qualifikationen.
Ach so. Weil,
was nutzen dir 22 super Agreeables, wenn leider alles
Bibliothekare sind? Ja, ich habe eine 4 in meinem Ingenieurstudium, weil, war in Ordnung für mich. Ich war mit allem agreeable. Allem, okay, super, ab zum Mars mit dir. Aber so ist es ja auch ein bisschen es ist nicht so, dass nur Lappen auf die Raumstation fliegen oder so, aber da schaut man ja auch, dass die Leute, die dann später für ein halbes Jahr auf der Raumstation abhängen, dass das Leute sind, mit denen man gut klarkommt, ne? Und schwierigen Charaktere sind, wo du denkst, so, nettes Gespräch, aber ich möchte jetzt schnell wieder in mein Zimmer.
geht ja nicht nur um Gespräche und muss noch nicht mal Raumfahrt sein. In meinem naturwissenschaftslastigen Studium habe ich auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, sobald ich hier durch bin, ich werde sowieso Pilot später. Ich mache das hier nur, damit ich einen Job habe, falls das nichts wird. Und ich werde Pilot und ich habe auch schon irgendwie hier zu Abi-Zeiten habe ich schon meine Pflichtstunden absolviert und mir fehlt nur noch Nachtflug und so. Und Jahre später fragst du, was ist draus geworden? Wieso bist du jetzt Mathelehrer auf dem Land? Ja, bei dem Flugunternehmen, ja, da bin ich durch so einen Sozialtest gefallen. Überall, wo du in kritischen Situationen mit Menschen zusammenarbeiten musst, ist es ganz gut, wenn du nicht nur Fachkenntnis mitbringst.
Genau, wenn du dir nicht den einzigen Fallschirm schnappst und dann einfach sagst, mach's gut, ihr Trottel.
Leute, würdet ihr euch eine Dosis Hakenwürmer geben, um das Diabetesrisiko zu senken? Schreibt uns doch, das fänden wir cool. Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes.
0174-432-1508 bei WhatsApp.
Oder fragt Sina, die wandelnden Shownotes.
Ich bin so stolz, dass ich diese Nummer auswendig kann, aber das weiß jetzt auch schon jeder. Ich muss nicht wieder, wir müssen nicht wieder darüber sprechen. Und ansonsten haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Ein neuer Psychologie-Podcast in Zusammenarbeit zwischen SWR 2 Wissen und Bayern 2. Und der Titel dieses Podcasts ist »Wie wir ticken«, wo ihr wissenschaftlich fundierte Inhalte aus der Welt der Psychologie euch anhören könnt und Fragen besprochen werden, wie zum Beispiel, wie muss ich mit meinem Partner streiten, wie und wie oft, damit man langfristig zusammenbleibt? Gute Frage. Oder warum reden immer alle von Dankbarkeit? Warum muss man das? Also dieses Dankbarkeitsding, ne, dass man mehr dankbar sein soll oder sich abends irgendwie aufschreiben soll, wofür man am Tag dankbar war. Ne? Was bringt das? Wieso muss man das machen? Warum hat meine Mutter früher immer zu mir gesagt, was sagt man? Danke, warum? Also sowas zum Beispiel, das wird in diesem Podcast besprochen, damit ihr einfach besser versteht, wer euch da aus dem Spiegel eigentlich immer entgegenblickt. Den Link zu...
Damit ihr richtig einschätzen könnt, ob ihr zum Mars fliegen dürft.
Genau, damit ihr einschätzen könnt, bin ich eher neurotisch veranlagt oder bin ich agreeable. Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD Audiothek. Und wir sind raus und bereiten uns jetzt auf unsere Marsreise vor.
Nee, never ever.
Tun wir nicht, nee. Wir und die Hakenwürmer, wir bleiben hier und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.